Freiraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.
Ich denke, die absolute Basis, und das ist eigentlich leicht zu üben und zugleich zu schwer durch unsere Prägung, ist einfach, sich mehr zu konzentrieren auf unsere Chancen, auf unsere Möglichkeiten, auf das, was gut läuft, was wir können.
So, herzlich willkommen zu Kopfraum, die Podcast. Heute freue ich mich sehr auf meinen Gast Elke Sander, weil Elke hat ganz besondere Erfahrungen damit gemacht, nicht nur über 20 Jahre hinweg eine eigene Firma aufzubauen, als Unternehmerin, als Kommunikationsberaterin und nicht nur in diesen 20 Jahren, glaube ich, alles, was Rang und Namen hat in der Entertainment-Branche, auch Sky, zu beraten und bei Projekten zu begleiten, sondern das Besondere an Elke ist, dass sie nicht nur wahnsinnig erfolgreich ist und wir möchten heute ein bisschen von ihr hören, was sie so erfolgreich gemacht hat, sondern ich freue mich auch, Elke, wenn du uns ein bisschen Einblicke gibst darin, was hat dich dazu bewogen, all das zu beenden und einen kompletten Neustart zu machen. Also heute möchte ich über das Thema Mut zur Veränderung, mentale Stärke und eben Selbstverwirklichung im weitesten Sinne sprechen. Also Elke, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute dabei bist.
Ich danke für die Einladung.
Super. Magst du vielleicht einfach mal in deinen eigenen Worten noch ein bisschen Einblick geben? Was war denn jetzt so dein Lebensweg? Was waren so deine Antreiber, allein überhaupt 20 Jahre so eine Kommunikationsagentur aufzubauen? Und dass wir dann im nächsten Schritt dazu kommen, was hat dich dazu bewegt, das alles aufzugeben?
Ja, so grob so mein Werdegang. Also ich habe Film im Fokus im Hauptfach studiert und im Nebenfach Psychologie. Also war immer schon so ein bisschen beides einfach spannende Themen und habe eigentlich im Studium auch schon angefangen, im Filmbereich zu arbeiten. Ich habe für den osteuropäischen Film gearbeitet, habe Filmfestival organisiert, Programmkino mitgeleitet, so richtig als Vorführerin, als man die Filme noch geklebt hat und so. Und bin dann durch diese Erfahrung nach dem Studium gleich engagiert worden in der Agentur, damals um 20th Century Fox zu digitalisieren. Da ging es darum, also vor 20 Jahren, digitale Kommunikation aufzubauen. Und so bin ich dann überhaupt quasi vom Indie-Film so mehr in Richtung Hollywood und kommerzielle Filme gerutscht und war dann 5 Jahre selbstständig, 5 Jahre angestellt und habe aber für mich gemerkt, das hat dann am gewissen Punkt auch nicht mehr funktioniert und ich habe auch relativ ungeplant dann gekündigt, muss ich sagen. Gedacht, wenn etwas schief läuft, leide nur ich drunter. Ich hatte jetzt keine Familie oder so und habe dann erstmal als Freie arbeiten wollen, um mich ein bisschen zu orientieren auf dem Markt. Und daraus ist eigentlich die Agentur entstanden. Das war nicht der große Masterplan, sondern als ich dann gegangen bin aus der Anstellung, wollten einfach Kunden unbedingt weiter mit mir arbeiten. Und ich habe gedacht, das mache ich vorübergehend. Und das war dann so spannend, dass ich halt Stück für Stück die Agentur am Anfang wirklich ungeplant aufgebaut habe.
Erzähl doch mal ein bisschen, was hat denn die Agentur gemacht? Wie groß war die? Was waren da so die größten Projekte, die du gemacht hast?
Am Anfang gab es nur mich und eine freie Mitarbeiterin und ich konnte mir nicht vorstellen, jemand anzustellen. Aber wir haben dann immer mehr Aufträge bekommen und irgendwann, je mehr man Nein sagt, irgendwann geht es halt nicht mehr. Und dadurch, wir waren am Ende in der Hochphase, hatte ich 16 Mitarbeiter. Und wir haben eigentlich für fast alle Hollywood-Studios, für europäische Studios, also ich habe 20 Jahre Star Wars und Bond, wir haben Game of Thrones, also wir haben all diese Sachen gemacht. Ich habe auch ein bisschen was für den indischen Film gemacht, ich bin ein großer Indien-Fan, aber ich muss sagen, für die Inder zu arbeiten und in Indien zu sein, habe ich gelernt, ist auch was ganz anderes. Und habe da eigentlich wirklich, am Anfang bin ich gestartet, wirklich digital, die Online-Kommunikation. Dann kam mehr dazu auch die PR, weil ich einfach wissen wollte, wie kann man das eigentlich verbinden, die klassischere PR. Dann bin ich auch von Kunden gefragt worden, ob ich einfach mal auch darüber nachdenken kann, über Sales-Konzepte. Zum Beispiel hatte ich mal die Aufgabenstellung, bei den Discountern Aktionen zu platzieren, ohne mit dem Preispunkt runterzugehen, was mir dazu einfällt. Oder wir haben zum Beispiel auch das TV-Segment in Märkten mit aufgebaut. Früher waren die TV-Serien ja in der Wall of Death quasi von A bis Z irgendwo verschwunden. Und wir haben dann Mediamarkt Saturn durch eine Kampagne überzeugt, mal alles zusammen zu platzieren. Und daraus ist dann wirklich der Dedicated Space geworden und die TV-Abteilung. Also es ging dann auch irgendwann in diese Richtungen. Und dann kam natürlich digital dazu. Wie können wir das den Journalisten kommunizieren? Wie können wir das den Endkonsumenten kommunizieren? Bis hin zu dann auch mehr im deutschen Markt zu arbeiten und dann dabei zu sein bei Produktionen, Serienproduktionen. Es hat sich immer weiterentwickelt, sodass ich am Ende eigentlich wirklich so diese ganze Klaviatur in der Kommunikation bis hin auch zum Überlegen, was für ein Business machen wir draus, mit begleitet habe. Aber immer wirklich im Fokus Entertainment, Film, Serien. Wir haben auch ein bisschen Buch gemacht, ein bisschen Games. Aber das war so, ist nach wie vor meine Leidenschaft einfach.
Das hört sich jetzt alles so locker flockig an und dann kam da einer nach dem anderen.
16 Jahre.
Ja, ja. Aber da gab es ja sicher auch manchmal eine Verantwortung für 16 Mitarbeiter zu tragen. Und es gab ja sicher auch Dinge, die schon auch herausfordernd waren. Also wenn du da jetzt zurückblickst, was hat dir denn da so die Superpower gegeben, sowas aufzubauen und komplett auf deinen Schultern dann auch zu tragen?
Die Superpower ist auch nicht immer da. Es gibt wirklich Momente, wo man nicht wirklich weiter weiß. Es gab einen Moment, da gab es einen sehr großen Kunden, der mit uns weiterarbeiten wollte und plötzlich waren 3 Mitarbeiter, die gingen, weil schwanger, weggezogen und eine Person war krank und ich hatte keine Idee, wie ich das jetzt wuppen soll. Und nach Frankfurt ist es gar nicht so einfach, gute Leute zu ziehen und das war schon eine Phase, wo ich einfach nicht mehr so ganz ein und aus wusste und wirklich auch lernen musste, mit Ängsten umzugehen. Und auch zu schauen, wie kommt man durch so eine Phase. Also ich kann auch zum Thema Angst sagen, einfach, dass mir bis dahin aufgefallen ist, dass ich mich davon habe, einfach, man sagt ja manchmal so, die Sau durchs Dorf treiben, dass ich mich wirklich habe antreiben lassen, ohne mir genau anzugucken, was passiert denn im Worst Case? Wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Es ist wirklich so gefährlich, einfach, ich habe es für mich so definiert, stehen zu bleiben und mir anzugucken, was denn da auf mich zukommt und ob es jetzt wirklich so, ist es wirklich so gefährlich? Und dadurch habe ich schon gemerkt, je näher das Thema kommt, desto mehr merkt man, es gibt Lösungen und es wird mich nicht umbringen. Und das hat mich wirklich runtergebracht und beruhigt. Und das war schon eine Phase, wo ich 7 Monate eigentlich ohne einen freien Dach durchgearbeitet habe. Und wenn ich die Aufgaben vor mir gesehen hätte, wirklich diesen neuen Kunden da zu übernehmen, den Berg, das ging gar nicht. Ich habe immer für mich dann Tag für Tag, natürlich hat man einen größeren Plan, aber Tag für Tag überstanden und gearbeitet. Und das geht meistens, habe ich für mich gemerkt. So die Tagesaufgaben, die kriegt man meistens hin. Und dann ist die Woche vorbei und man hat eine ganze Woche an Projekten wieder gestemmt. Das war für mich auch wirklich so ein bisschen so ein Lichtblick. Manchmal, wenn es so extrem druckvoll ist, nicht immer aufs Ganze zu gucken, sondern erstmal zu schauen, was ist der nächste Schritt? Wie kriege ich den hin? Und dann verändert sich unterwegs sowieso sehr viel. Aber es war eine anstrengende Phase, aber das waren für mich so die wichtigsten Punkte, die ich für mich daraus gelernt habe und jetzt auch meinen Umgang mit Ängsten, die ich auch immer mal wieder habe, sicher auch jetzt, wo ich einfach abgesprungen bin und auch nicht weiß, wohin, Angst wirklich anzuschauen, was da ist.
Ja, gut, so wie ich es jetzt zusammenfasse, ich glaube, das ist vielleicht auch das Learning, vielleicht für den einen oder anderen auch zu mitnehmen, ist Probleme erstmal zu fragen, was das Schlimmste, was passieren kann und sie ein bisschen auch zu relativieren. Also das mache ich auch ganz oft. Was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Dann stellt man fest, dass in der Regel stirbt keiner. Ja, also es gibt, und das Zweite ist eben auch dann eine gute Planung, habe ich jetzt rausgehört. Sich eben das Große in Einzelteile zerlegen und dann aus dem großen Berg dann immer so eine Treppe nach der anderen zu gehen. Also ich finde auch, das ist ein super Tipp.
Der nächste jetzt Schritt ist halt meistens machbar, auch im Change generell und damit einfach mal zu starten.
Aber jetzt hast du es ja schon angeteased und ich ja auch, dass du jetzt nicht mehr deine Agentur hast, sondern du hast ja wirklich den mutigen Schritt gemacht, zu sagen, ich lege die jetzt still, ich sage Kunden ab und ich möchte was komplett Neues machen. Und das finde ich halt eine wahnsinnig spannende Entscheidung. Und das finde ich schön, wenn wir da noch ein bisschen drüber reden. Kannst du noch mal erzählen, was war da los? Was hat dich zu der Entscheidung gebracht? Und was hast du dann gemacht? Also, dass du vielleicht auch mal ein bisschen erklärst, was ist jetzt dein Projekt und dein Schaffensfeld?
Ich hatte schon 2, 3, 4 Jahre drüber nachgedacht, weil ich gemerkt habe, irgendwas passt für mich einfach nicht mehr. Je mehr man dann natürlich auch eine Firma leitet und alles verwaltet und so, desto weniger kam ich selbst dann in Kreativität. in Projekte mit rein und es hat einfach was nicht gepasst, aber ich habe auch nicht so wirklich den Schritt rausgefunden und ich habe nebenbei mich fortgebildet, auch zum Thema halt Coaching, auch zum Thema Drehbuchschreiben wieder weiter, weil ich habe ja Film studiert, aber vor lauter Arbeit kam ich zu nichts Neuem und ich habe gemerkt, dass sich das mehr und mehr für mich zuspitzt und dann war 2019, wo ich über das Jahr ständig krank war. Und unter anderem zum Beispiel einen Tag ohne Gleichgewichtssinn, was ich keinem wünsche. Und ich bin untersucht worden auf allen Ebenen für alles und man hat nichts gefunden. Und ich habe gemerkt, irgendwie spitzt es sich zusammen. Und auch mein Vater mit 90 war krank, eine neue Herzklappe, wo ich dann an dem Bett stand im Krankenhaus und mir gedacht habe, wie viel Zeit hatte ich eigentlich in den letzten Jahren mal in Ruhe, um mit den Lieben Zeit zu verbringen. Und dann kam noch dazu, dass Mitarbeiter quasi weggezogen sind und Neues machen wollten. Und eine Person wurde schwanger, wollte zumindest für eine Zeit gehen. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich schade nicht so vielen Leuten, indem ich gehe, also auch Mitarbeitern. Und für mich wird es, glaube ich, auch Zeit. Und gerade an diesem Tag, wo diese zwei Mitarbeiter, es war ein Tag wirklich, wo zwei Mitarbeiter da waren und sagten, wir sind demnächst nicht mehr da, ist mir auch klar geworden, dass auch ich mich einfach für mich und mein Privatleben oder für meinen Weg entscheiden kann. Ich habe immer gedacht, ich muss weiter funktionieren, ich kann die Mitarbeiter doch nicht kündigen, das ist doch deren Job und Zukunft. Und ich habe aber gemerkt, dass jeder sein eigenes Leben lebt, nur ich selber immer denke, ich muss für alle drumherum funktionieren. Und an diesem Tag war die Entscheidung gefallen. Ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht. Die zweite ging raus. Und ich habe wirklich so ein bisschen wie unter Schock gestanden, weil es auch sehr gute und mir sehr liebe Mitarbeiter waren, auch sehr Seniore auch. Und ich wusste einfach, jetzt ist es soweit. Und zwar Januar 20, also ein Glück kurz vor Corona. Es war einfach klar. Manchmal ist so ein Moment, das kenne ich auch, als ich damals gekündigt habe, wo einfach plötzlich, also bei mir war es so, wo einem was klar ist, wo einfach plötzlich, ich habe wirklich ein paar Stunden wie unter Schock gestanden, weil alles so zusammengekommen war. Ich hatte das Gefühl, ich habe so einen Kopf. Aber es war irgendwie klar und dann war die Entscheidung auch irgendwie leicht. Aber natürlich, was dann kommt, ist nicht unbedingt leicht, aber dass man nicht mehr dieses hadert, das ist ja oft so schlimm.
Ja, also das heißt, also du hast schon lange gehadert und dann kam quasi das auslösende Moment. Ja. Aber natürlich ist es ja auch ein großer Schritt, dann auch zu sagen, na, wie verdiene ich jetzt mein Geld?
Ne? Ja, klar, natürlich.
Das ist es nicht. Ja. Ja, also ich glaube, es ist oft so, dass man sich mal beschäftigt, okay, ne, gewisse Dinge sind vielleicht nicht optimal, aber was ist denn die Alternative? Ja. Und ich glaube, darüber wollten wir auch so ein bisschen sprechen, so dieses, ne, wie ist jeder auch seines eigenen Glückes Schmied, ja, und welche Verantwortung hat auch jeder für sich selber auch zu überlegen, ja, wie lebe ich mein Leben? Und wir leben ja Gott sei Dank in einem Land und in einer Zeit, wo wir sehr frei sind, unsere Entscheidungen zu treffen, aber trotzdem kommen halt so Dinge wie wirtschaftliche Abwägungen, ja, also wie bezahle ich meine Miete etc. Ja, ja. Die sind ja da. Und wie bist du denn mit diesen Ängsten dann auch umgegangen?
Also zum einen muss ich sagen, dass ich schon natürlich den Luxus habe, nachdem ich halt 16 Jahre relativ durchgearbeitet habe, dass ich einfach ein paar Rücklagen habe, um mir zu sagen, ich kann jetzt mal eine Zeit überbrücken. Mhm. Aber es fing schon eigentlich in der Agenturphase an, dass mein aktuelles Projekt so vor meinem inneren Auge einfach entstanden ist. Und da ich ja letztendlich aus der Branche komme, habe ich mir schon unterschiedliche Säulen überlegt, was, wo vielleicht einfach nach einer Zeit des Investments auch Geld mit verdient werden kann. Und immer mit dem Risiko, dass man bei einem neuen Business ja natürlich nicht weiß, ob es was wird. Aber ich glaube, es war für mich einfach auch mal Zeit, einen Schritt rauszunehmen, um dann zu gucken, wo es überhaupt genau hingeht. Weil in diesem Hamsterrad war es einfach schwierig, da einen klaren Gedanken zu finden. Und ich habe in der Agentur dann schon angefangen, also dieses neue Projekt heißt ja Exit, vom Aussteigen, Umsteigen und Mut zu dir selbst, weil mir der Gedanke kam, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, die ich so lange hin und her gewälzt habe, und es plötzlich so klar war und es mir viel besser ging mit all den Ängsten drumherum, dass ich mir gedacht habe, warum habe ich so lange gebraucht? Und vielleicht gibt es auch andere Menschen, die einfach mal jemanden brauchen, der zeigt, wie man es machen kann, was für Werkzeuge es gibt im Change, wie kann man sich mental aufbauen, wie kann man so einen Weg gestalten, die auch sehen, okay, man stolpert mal, aber es geht auch weiter. Und deswegen dachte ich mir, ich baue dieses Portal auf per Podcast auch und per Blog, wo ich einfach zum einen berichte über meinen Weg und was so passiert und zum anderen auch, weil ich ja ausgebildeter Coach bin und ja auch Organisationspsychologin, auch ein bisschen erkläre, so die Theorie und die Arbeit und wie man selber arbeiten kann, dass man nicht immer zum Coach oder Therapeuten muss, sondern ein bisschen sieht, wie geht Change, wie kann ich das selber angehen.
Gut, also das wäre halt auch noch mal eine Empfehlung, wer sich noch stärker damit beschäftigen will, ne, was jetzt dein neues Projekt ist. Exit heißt der Podcast. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, was sind die Themen, die du in dem Podcast, in deinem Blog und in deinem Portal behandelst?
Zum einen ist es das Thema Change an sich, indem ich zum Beispiel auch beschreibe, was gibt es für Stationen, was ist so der erste Schritt. Dann gehe ich sehr viel auf mentale Arbeit ein, auch mentale Ausrichtung. Wir kennen ja alle diese Glaubenssätze in unserem Kopf, die sagen, du kannst das nicht und so weiter. Wie gehe ich denn damit um? Auch, das ist jetzt ein psychologisches Thema, so die innere Kindarbeit. Einfach mal, ich probiere auch so Themen ein bisschen herunterzuholen aus diesen Sphären und ein bisschen auf den Boden zu holen, sodass wir einfach selber damit umgehen können. Also der letzte Podcast, da ging es zum Beispiel um Resilienz oder wie kann ich Resilienz aufbauen, um mich einfach zu stärken, auch weil Change braucht ja auch mentale oder aber eine physische Stärke. Wie geht das eigentlich? Was ist eigentlich Resilienz? Alle sollen resilient sein, aber worum geht es eigentlich? Oder der letzte Podcast 2021, da habe ich ein bisschen den Prozess des Jahres beschrieben, was mir Rückhalt gegeben hat, was Schwierigkeiten waren, wie ich damit umgehe. Und ich probiere halt immer so eine ganze Klaviatur aufzuzeigen, weil mein Weg oder Methoden, die mir helfen, helfen ja nicht jedem. Also ist es meistens eine Abhandlung von einem theoretischen Thema zum Thema Change oder psychologische Themen im Change-Prozess und dann eigentlich immer auch eine Anleitung, wie kann ich jetzt selber damit umgehen, Übungen oder auch Zielsetzungen, wie kriege ich das eigentlich hin oder wie schaffe ich es, am Ball zu bleiben, wie gehe ich mit den Widersachern um, also wirklich. Der nächste Podcast, da wird es um Hypnose gehen, weil ich ja auch eine Ausbildung jetzt als Hypnose-Coach habe, um zu zeigen, man kann natürlich sich einen Weg entwerfen, aber wir haben ja trotzdem oft so unsere inneren Stimmen und alten Prägungen, die einem trotz Masterplan immer wieder abhalten vom Weg. Und da habe ich Hypnose als ganz spannendes Tool kennengelernt, auf den Punkt recht tief zu wirken und zu arbeiten, manchmal vielleicht auch anstelle von vielen Jahren Therapie. Es liegt immer ein bisschen daran, was man selbst für Themen hat, um einfach dann auch den Weg weitergehen zu können. Ich fand, das ist sehr vorurteilsbelastetes Thema, aber deswegen kläre ich auch erstmal auf, worum es geht mit meiner Dozentin und leite dann selber mal an zu einer Hypnose. Einfach unterschiedliche Tools zeigen, dass jeder für sich gucken kann, wie komme ich denn auf den Weg.
Okay, wir machen jetzt, glaube ich, keine Kollektivhypnose. Das ist mir
nein,
zu
nein, 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 nein.
Aber sag mal, wir haben ja auch im Vorgespräch über das Thema so mentale Stärke gesprochen, weil ne, es ist natürlich immer leicht zu sagen, ja, wir haben alle die Wahl und love it, change it, leave it. Also ich glaube da ganz fest daran, dass man sich immer wieder überlegen soll, liebe ich, was ich mache? Wenn nicht, kann ich es verändern? Und wenn ich es nicht verändern kann, gibt es vielleicht was anderes, was ich mache? Also wir sind da alle schon sehr, sehr frei, finde ich. Aber eben auch, es kostet eben Kraft und Energie und mentale Stärke, ja, auch solche Entscheidungen zu treffen oder bei Change It auch wirklich zu sagen, na, wo kommt die Energie her, dass ich wirklich mein Umfeld so positiv beeinflusse, dass ich Spaß dran habe. Jetzt hast du dich auch mit dem Thema stark beschäftigt. Wo siehst du denn die Quellen von mentaler Stärke oder was sind auch so die Energiefresser, die mentalen Stärke-Vampire, die sie dir auch wegnehmen? Vielleicht gibt es da irgendwas, wovon wir alle lernen können.
Ich denke, die absolute Basis, und das ist eigentlich leicht zu üben und zugleich so schwer durch unsere Prägungen, ist einfach, sich mehr zu konzentrieren auf unsere Chancen, auf unsere Möglichkeiten, auf das, was gut läuft, was wir können und nicht immer auf das, was drumherum nicht funktioniert oder was ich noch nicht kann oder. Es nimmt uns einfach die Kraft. Also unser Gehirn ist einfach darauf ausgerichtet, uns am Überleben zu, also nicht uns glücklich zu machen, sondern dass wir überleben. Das heißt, es ist extrem auch fokussiert auf Negatives, weil es dann in Action kommt und uns rettet. Deswegen ist es manchmal auch so schwierig, sich positiv auszurichten. Und man sagt sogar, 5-mal positiv schlägt dann mal ein negativ, um wirklich auch in eine gute Stimmung zu kommen und auch in Selbstwirksamkeit. Und es gibt so viel, was wir können, was wir erreicht haben, was auch um uns herum gut läuft. Ich denke, gerade in so Corona-Zeiten ist es auch schwierig. Aber wir schauen immer wieder darauf, wo das Defizit ist oder was noch nicht läuft. Und es ist eine extrem bewusste Entscheidung, die wir eigentlich täglich am Anfang treffen müssen. Immer wieder, wenn diese negativen Themen kommen, auch durch die eigenen Prägungen, was wir gelernt haben, wo wir nicht gut genug sind oder immer wieder hinzugucken, was kann ich, was läuft doch gut. Immer wieder. Es ist wirklich eine permanente Arbeit und es ist auch kein Rosa-Rot-Zeichen, wie dann manche sagen, weil es ist ja ein Fakt, was wir schon bewegt haben, was in uns ist, was die Möglichkeiten sind, die Chancen und mit dem Rest müssen wir eh umgehen, mit den Widersachern, aber das können wir viel besser, indem wir einfach unsere Basis auch mal spüren und was wir mitbringen. Und es ist eine permanente Übung, habe ich auch für mich erfahren. Also ich muss das auch immer wieder tun und fahre mich dann immer mal mit der Spirale wieder runter. Aber je mehr man auf sich rumtrampelt, desto schwieriger ist es auch wieder so in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Das wollen wir eigentlich alle, unser Leben selbst in die Hand nehmen, in dem Ausmaß, wie wir es können.
Also ist das vielleicht auch nochmal so ein Denkanstoß für die Zuhörenden, sich mal mehr auch vor Augen zu führen, was gut läuft? Also ich fand das sehr interessant, das war mir gar nicht bewusst, dass das Gehirn darauf ausgerichtet ist, zu überleben und die negativen Dinge halt wichtiger sind. Ob der Säbelzahntiger jetzt kommt, ist vielleicht wichtiger als ob die Sonne scheint, keine Ahnung, ob das ein gutes Beispiel ist. Aber vielleicht ist das wirklich ein ganz guter Hinweis, dass man sich vielleicht viel stärker noch selber vor Augen führen sollte, was gut ist in meinem Leben, was gut ist in meinem Job, was gut ist in meinem Privatleben. Ja, und dass dann 5 gute Dinge ein negatives erst schlagen. Das finde ich eine interessante Logik. Das ist vielleicht auch was ein Takeaway, dass man morgens, abends, mittags mal genau darüber nachdenkt, was läuft denn gut.
Und es gibt ja diese speziellen Rituale, wie ich schreibe ein Dankbarkeitstagebuch morgens oder abends. Das hat auch was damit zu tun, dass unser Gehirn, das nennt man Neuroplastizität, es ist noch formbar. Wenn wir das immer wieder üben und uns aufs Positive fokussieren, man sagt so ab 21 Tage, es werden neue neuronale Netze gebaut, die einfach viel schneller das Gute wahrnehmen, wo wir ganz anders umgehen können mit Situationen, Selbstbewusstsein aufbauen. Das ist beeinflussbar im Gehirn. Aber dafür muss man halt eine Zeit am Ball bleiben. Und dann kriegen wir es vielleicht, dass das Gehirn irgendwann doch mehr auf Glück, ich bin jetzt keine Neurologin, aber ich sage mal so platt, ein bisschen mehr darauf gepolt ist. Das ist wirklich möglich.
Also das finde ich einen spannenden Gedanken. Weil wir haben ja auch schon öfter hier in dem Podcast auch darüber gesprochen, dass es ja auch, um jetzt ein bisschen auf das Gender-Thema auch zu kommen, ja, dass es ja doch zumindest häufiger Frauen zugeschrieben wird. Und ich kenne es auch von mir selber, dass man dann doch auf irgendwas schaut und denkt so, oh, das kann ich alles nicht. Und dann sagt aber, ein bisschen was kann ich. Und dass das dann manchmal die Männer da stärker drin sind, zu sagen, ja, kann ich alles und den Rest lerne ich. Also dass da irgendwo auch ein anderes Selbstvertrauen einfach da ist. Ist das auch neuronal belegbar oder ist das auch deine Erfahrung,
die du als Coach hast? Ich glaube, das ist einfach noch die Sozialisation, wahrscheinlich einfach auch sehr die Prägung, von wo wir kommen, wie auch sicher unsere Eltern in der neuen Generation, das ist ja noch anders mit den Eltern, aber meine sind noch Kriegseltern, die sicher auch in der Generation kommen, wo die Mütter noch mehr zu Hause waren und manchmal auch das Geld dann, glaube ich, für Studium nur für den Sohn da war. Und ich glaube, die nächsten Eltern jetzt, die gehen wahrscheinlich auch ganz anders um mit ihren Töchtern, mit einem Bewusstsein zur Psychologie. Unsere Eltern haben das ja verdrängt, weil sie sonst ja an ihre Themen müssen in der Kriegszeit. Und ich glaube, dass da heutzutage anderes Bewusstsein ist. Aber es dauert. Wir merken es ja selbst, wenn wir rausschauen in die Wirtschaft, wie viele sind dort in Führungspositionen und wie viele Frauen nicht bei dem Potenzial, bei der Ausbildung, die Frauen mitbringen. Das wird einfach eine Zeit dauern. Und ich glaube auch, wenn man erzogen wird von Müttern, die auch eher sehen, was sie nicht können oder so, da ist es natürlich einfach auch schwierig, das in sich selber zu kultivieren. Und Jungs dürfen halt eher mal raus und können sich ausexperimentieren und wild sein. Ich hoffe, dass sich das ändert, aber das sind einfach noch die alten Prägungen.
Mhm. Aber sind das auch die Erfahrungen, die du in deinen Coachings machst, dass du da auch gendermäßig Unterschiede erlebst in den Themen, die diskutiert werden?
Absolut. Und das ist auch immer ein großes Thema, dass ich sage auch, dass wir uns Fähigkeiten angucken, nicht nur rein SWOT-Analyse, intellektuell, sondern wirklich reingehen in die Situation, in das Gefühl, wirklich nochmal dem nachspüren, dass sich das in der Emotion setzt. Dass man wirklich spürt, dass ich das gemacht habe und gekannt habe. Nur im Kopf allein bewirkt es halt was im CV und vielleicht auch für manche Gespräche. Aber manchmal, ich habe auch im Coaching immer gesagt, halt mal aus, was wir gerade herausgefunden haben, was du alles kannst und erreicht hast, weil sie kam immer wieder auf andere Themen und gesagt, wir bleiben mal hier bei deiner Fähigkeit. Und die Hausaufgabe ist, innerhalb der nächsten Woche immer wieder dorthin zu kommen und das wahrzunehmen, dass ich das mal setzen kann. Und es wird immer ganz schnell abgelenkt zu irgendwas anderem. Das wirklich annehmen, und es ist fast wie aushalten, ja, die, was man kann.
Das finde ich super interessant, dass du das sagst. Warum fällt uns das so schwer?
Das sind halt auch die alten Glaubenssätze und auch die Prägungen. Was hält die von sich? Wer denkst du, wer du bist? Oder auch, ja, ich kenne es von gerade auch vielen Frauen, weil ich schon mehr Frauen coache, auch in Führungspositionen, die dann sagen, ja, aber ich bin doch nicht gut genug und das wird bestimmt irgendwann auffallen. Und die sind in Führungspositionen, haben große Dinge gemacht und da muss ich immer wieder wirklich in der Situation bleiben und sagen, stopp, wir bleiben jetzt mal, wir gucken uns jetzt mal an, wir fühlen jetzt da mal rein. Da ist zum Beispiel Hypnose auch ein spannendes Thema, wirklich an so eine Stelle zu gehen und das mitzubekommen.
Also ist das auch das Wichtigste? Ja, mir fällt gerade das Hochstapler-Syndrom dazu ein. Ist das das auch, was du beschreibst? Kennt das? Du kennst das ja bestimmt. Kannst du es nochmal kurz erklären?
Ich kenne es halt nur vom Gegenteil, vom eben Tiefstapeln. Ansonsten ist mir es jetzt auch in der Form auch noch nicht begegnet.
So. Ich habe es nur auch letztens wieder in dem Buch gelesen, ja, dass das auch ein ganz typisches Phänomen ist, dass gerade auch weibliche Führungskräfte da noch mehr gefährdet sind, dass sie denken, ich kann das ja eigentlich gar nicht. Und Gott, und hoffentlich merkt das keiner.
Ja, und da hoffentlich merkt das keiner. Das höre ich ganz oft. Das brennt mir wirklich das Herz dann manchmal. Ich kenne es ja bei mir selber auch von Situationen. Und deswegen nehme ich es natürlich mehr wahr und kann anders dran arbeiten.
Soll aber auch bei Männern vorkommen. Also insofern, manchmal ist ja auch, finde ich, ganz gesund, dass man ein bisschen Boden unter den Füßen behält und auch irgendwo so einen Realitätscheck hat, dass man gewisse Dinge auch nicht kann. Aber vielleicht, ne, wir kommen jetzt gleich nochmal auf das Thema so mentale Stärke. Ja, das ist ja ganz wichtig, um dann auch rauszufinden, was will ich und auch, was sind dann die Schritte, die ich gehen muss, um die auch umzusetzen. Das kostet ja Energie. Was ist denn so dein Tipp, also für was ist wichtig für mentale Stärke? Hast du da vielleicht irgendwas zum drüber nachdenken und mitnehmen, wie man selber an seiner eigenen mentalen Stärke arbeiten kann?
Ich glaube, der erste kleine Schritt ist einfach Bewusstsein haben für unsere ständige Fokussierung auf das Negative und auf uns selber nicht wahrnehmen. Erstmal das zu merken. Weil wenn dann diese, sind ja viele Glaubenssätze, das kannst du nicht, hier bist du nicht gut, dass man nimmt sie auch gar nicht wahr. Wenn wir sie wahrnehmen, können wir auch sagen, stopp. Und ich habe das so durch die Meditation für mich gelernt, dass man merkt, man ist seinen Gedanken nicht ausgeliefert. Man kann sie ziehen lassen. Und wenn sie einen tormentieren und tormentieren, wirklich langsam zu lernen, sie ziehen zu lassen und dem hingegen den Fokus zu setzen, was ich doch kann, was ich erreicht habe. Wirklich immer wieder entgegensetzen. Aber der große Einstieg ist ein Bewusstsein erstmal dafür, finde ich.
Ja. Gut, ich glaube, vielleicht können wir nochmal drüber sprechen. Du hast ja die Entscheidung getroffen Anfang 2020, was ja ein großer Schritt war. Aber was, glaube ich, in dem Moment noch nicht vorhersehbar war, war Corona. Ja, und das ist ja, glaube ich, auch nochmal für dich in deiner Situation was Neues starten und dann auch sozial oder zwischenmenschlich ein bisschen isoliert zu sein in so Lockdown-Phasen, ist ja sicher auch was gewesen, was anders, was vielleicht so nicht geplant war. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für viele, die hier zuhören, auch ein Thema, die haben sich vielleicht nicht komplett beruflich neu orientiert, aber ich glaube auch unseren Beruf, eben vom Homeoffice aus oder vom Flexible Office aus zu machen, hat uns ja, glaube ich, alle aus ganz unterschiedlichen Gründen von Einsamkeit über die ganze Familie zu Hause und Homeschooling, glaube ich, unter ganz neue Herausforderungen gesetzt. Was waren denn da deine Erfahrungen und hast du da vielleicht auch irgendwas, was du hier teilen möchtest?
Also ich muss für mich sagen, also für mich war ja sowieso nicht nur live Menschen sehen, sondern ich hatte einfach auch, ich hatte keine Kunden mehr und keine Mitarbeiter, also auch keine Calls oder so. Natürlich ein gutes Netzwerk hier drumherum, die man aber zum Teil auch nicht treffen durfte. Und ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der abends zum Wein sich online trifft, weil ich eh schon am ganzen Tag am Rechner sitze. ich fand das für mich sehr, sehr schwierig und habe auch am Ende für mich gemerkt, dass es für mich keine finale Lösung ist, nur zu podcasten oder zu bloggen, sondern für mich ist es wichtig, rauszugehen, mit Leuten zusammen an Themen zu arbeiten und auch live vor Ort. Also ich könnte mir nicht vorstellen, 5 Tage auch nach Corona Homeoffice zu machen, mal 1-2 Tage in der Woche, weil ich auch so für kreative Prozesse wirklich Ruhe brauche. Das finde ich toll. Aber ansonsten ist es für mich essentiell. Wir sind soziale Wesen und wirklich zusammen zu brainstormen, sich mal zum Kaffee zu treffen. Und ich hatte halt zum Teil auch bedingt Möglichkeiten, weil ich ja quasi vorübergehende One-Woman-Show bin. Da fand ich schon toll, dass ich meinen Podcast jetzt zusammen mit einem Musiker aufnehme, weil es akustisch hier nicht ging. Und es ist einfach schön, den immer mal wieder zu treffen und mit jemandem was zusammen zu machen. Aber das wäre für mich keine langfristige Lösung wirklich.
Das heißt, jetzt nach 2 Jahren als Exit, wo blickst du jetzt hin? Was machst du, was steht dir vor für die Zukunft?
Ich möchte schon schauen, wie ich Exit mit dem Podcast und auch mit dem Blog so weiterführen kann und auch das Coaching auf einem gewissen Level, weil mittlerweile läuft es wirklich auch gut an und ich merke auch, dass es tatsächlich hilft Leuten. Also ich kriege zum Teil so O-Töne, Feedback, da merkt man endlich mal, weil eigentlich ist es ja so eine Einbahnstraße und plötzlich kommt was zurück. Ich denke, es ist spannend, aber für mich habe ich schon gemerkt, dass ich gerne im Bereich Change im Außen wirksam sein möchte, nicht nur im 1-zu-1-Coaching, sondern dass ich wirklich überlege, zurück in die Wirtschaft zu gehen, vielleicht auch zurück in die alte Branche, weil da kenne ich mich ja mit aus. Und gerade da in Veränderungsprozessen, es geht so viel um neue Formatentwicklungen oder welche Gattungen passen zusammen. Es gibt viele Firmen, die einfach zusammengekauft wurden, wo Buch und Film und Serie zueinander kommen. Und da fände ich super spannend, einfach Change-Prozesse und auch gerade neue Businessmodelle mitzuentwickeln. Weil mir fehlt auch die Kreativität, einen Blog zu schreiben und ein Podcast ist natürlich kreativ, aber da es ja um Fachthemen geht, geht es natürlich auch viel um Recherche und so. Und da hätte ich total Lust, auf Unternehmensseite einfach mal was richtig mit voranzubringen, weil in der Beratung als Agentur ist man ab einem gewissen Punkt ja auch oft außen vor. Und das hat mich immer so ein bisschen belastet. Man macht Konzepte und dann gibt man das Baby ab und dann muss man mal schauen, was daraus wird. Und das fände ich mal toll, so ein Ding bis zu Ende zu kämpfen mit auf der Unternehmensseite und da die Verantwortung auch dann nochmal so ganz zu tragen. Und mit all den Hindernissen, die ich auch sehe auf Konzernseiten, weil da ist ein Konzern und dann geht es halt langsamer und da wäre ich mal gespannt, wie das so für mich wäre. Aber naja, ich habe ja auch viel mit LA und so gearbeitet, das ist ja auch nicht immer alles turboschnell. Von daher, da wäre ich jetzt mal gespannt. Das wäre eine ganz neue Erfahrung für mich nochmal. Also ich habe früher mal für den Siemens-Konzern im Kulturbereich gearbeitet, aber da merke ich, schlägt gerade mein Herz und den Gedanken, das mit vielen Leuten auch aus unterschiedlichen Abteilungen zu machen, das habe ich oft gemacht. Also da freue ich mich total drauf, mit all dem, wo ich weiß, was halt auch an Herausforderungen kommen wird.
Also das finde ich halt auch spannend. Ich meine, du hast den Mut gehabt, du hast vor 2 Jahren was komplett Neues gemacht und jetzt hört sich's an, als würdest du das auch weitermachen wollen, aber nochmal zusätzlich was Neues zu machen. Das finde ich irgendwo auch nochmal ein schönes Bild zu sagen, ne? Das Leben entwickelt sich immer weiter und beruflich kann man sich auch immer wieder, ja, es ist nie irgendwie eine Einbahnstraße, sondern es gibt immer wieder einen neuen Abzweig, ja, oder 2 parallele Straßen nebeneinander und da finde ich, bist du wirklich ein Role Model, wie du das für dich steuerst und ja, deswegen vielen Dank, dass du hier deine Geschichte mit uns teilst.
Vielleicht kann ich zu diesem letzten Schritt noch sagen, also ich war selber sehr erstaunt und ich muss auch mal gucken, wo es jetzt hinführt, aber ich habe für mich auch eins gemerkt, der Weg entsteht unter den Füßen, das ist wirklich so, wenn man gar keinen Schritt tut, weiß man gar nicht, was für Möglichkeiten sich auftut und ich habe mich auf diesem Weg rausgehen aus der Agentur nochmal ganz neu erfahren und habe mit Blick nach hinten plötzlich gemerkt, was ich da auf die Beine gestellt habe. Ich habe lange gedacht, ich habe ja nur Kommunikation und Marketing und so gemacht, ich kann nichts anderes und plötzlich habe ich gemerkt, ich habe eine Firma geleitet, ich habe Change bei Kunden begleitet und Digitalisierung und ich konnte das erst mit dem Abstand und ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, hätte ich nicht den ersten Schritt gemacht und dann kamen die nächsten. Also man kann leider aus dem Sitzen und nach vorne gucken nicht sehen, was alles möglich ist. Das finde ich nochmal ganz wichtig, ist mir so klar geworden und ja, dass man erst unterwegs sieht, wo es weitergeht.
Aber vielleicht auch das nochmal ein guter Gedankenanstoß, dass man oft doch übersieht, was man eigentlich alles gemacht hat und wie vielseitig die Erfahrungen sind, die man gesammelt hat und wie groß so der Pool ist, auf den man auch aufschöpfen kann, ja, wenn man doch was dazu macht oder was anderes macht. Und das finde ich super spannend, weil oft dann so sehr auf das fokussiert sind, was irgendwie, keine Ahnung, auf der Visitenkarte steht. Und eigentlich machen wir doch sehr viel mehr. Und ich glaube, ja, wir alle. Super, vielen Dank, Elke. Jetzt noch, wie immer in diesem Podcast, habe ich ja meine drei Sätze, die ich meine Gäste bitte zu beenden. Und das würde ich natürlich gerne auch mit dir heute machen. Ich hoffe, das ist okay. Also der erste Satz ist, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann. Und Kaiserin heißt wirklich, du kannst entscheiden, wenn die Zebrastreifen morgen grün sind, dann sind sie so. Also, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann mache ich,
grün.
Ich okay. Elke Sander.
Oh je, wahrscheinlich würde ich erstmal in Deckung gehen und probieren abzutauchen. Aber dann, ich glaube, was ich ganz gut finden würde, wenn wir mal alle auf Slow Motion auf die Taste drücken, um mal einen Moment verweilen zu können und zu schauen, wo wir einfach gerade stehen, was vor allen Dingen, was um uns herum gut läuft, was wir alles schon erreicht haben, was gut läuft auch in der Richtung, vielleicht muss ich nichts verändern, vielleicht läuft es schon gut. Oder, okay, ich habe die Power, das kann ich alles, ich kann Veränderungen. Einfach mal wirklich auf die Bremse drücken, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben für die Menschen, die einem wirklich was bedeuten und nicht vor lauter Stress oft keine Zeit für die zu haben. Also das kenne ich von mir auch, was einem Begegnungen mit Menschen auch für eine Kraft und eine Inspiration geben zum Bleiben oder zum Gehen. Und das finde ich, dass in dieser ganzen Stress das oft zu kurz kommt. Und dann loslegen und keine Angst vor Fehler haben, weil wir können nichts Neues machen ohne, ich finde unsere Fehlerkultur so fatal in Deutschland, und Trial and Error und dann danach noch besser machen als vorher.
Ja, nee, also, super Antwort. Hatten wir auch noch nicht. Der zweite Satz, den ich, wo ich jetzt sehr gespannt bin, wie du ihn beendest, ist, wenn ich als Mann geboren wäre.
Ich bin so gern eine Frau, aber vielleicht, ich bin niemand, der so polarisiert mit dem Mann und Frau. Ich bin auch mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen und denke, es ist auch nicht ohne Mann zu sein, die ganzen neuen Rollmodels, die auch die jetzt endlich erfüllen müssen. Was ich, glaube ich, hoffen würde, wenn ich eine Führungsperson als Mann wäre, dass mir auffallen würde, dass doch was nicht stimmen kann, dass so viel Prozent Frauen mit herausragender Ausbildung und wenn man genau hinschaut, was sie schon geleistet haben und dass sie nicht mehr einbezogen werden in Entscheidungen, in Führungsrollen und dadurch ist es ja einfach letztendlich auch für das Unternehmen, wird es sehr gewinnbringend sein, diese Diversität und diese herausragend ausgebildeten, intelligenten Frauen mehr mit einzubeziehen. Also es sollte einem auffallen, wenn man da mal sich die Zahlen anguckt. Und das würde ich einfach hoffen.
Ja, sehr schön formuliert. Dritter Satz. Die nachfolgende Generation an Frauen wird es leichter haben, weil?
Die nachfolgende finde ich noch sehr früh. Ich glaube, dass ein paar Schritte schon getan sind. Aber es steht schon noch einiges an. Ich merke, wenn ich mit der nachfolgenden Generation gearbeitet habe, dass die ein Glück schon ein besseres Selbstverständnis, glaube ich, allein von der Erziehung haben, klarer fordern und auch einen anderen Fokus legen, was Arbeit und Privatleben angeht. Aber ich denke so am Thema Networking, uns gegenseitig auch zu fördern, uns Frauen gegenseitig. Und da ist noch einiges zu tun. Aber ich glaube, was sie schon mal sind, ist mutiger als wir. Und das ist schon mal gut. Also manchmal auch zu sagen, okay, ich riskiere das jetzt, ich nehme jetzt die Stelle, ich nehme das Angebot, ich bewerbe mich jetzt einfach da drauf, ich fordere das jetzt. Das ist, glaube ich, schon mal ein riesiger Schritt.
Nee, super. Vielleicht ist das noch der Abschlussappell, ja. Mut. Ja, Mut ist ganz wichtig. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man den Mut aufbringt? Das ist mal eine Frage, die ich auch gut finde, wenn man sich vorstellt, nee, eigentlich kann eigentlich gar nichts Schlimmes passieren. Ja, also vielleicht ist das nochmal die Motivation zu mehr Mut und sich einfach was zu trauen. Und ich glaube, das gilt für Männer genauso wie für Frauen. Nutzt die Chancen, ja, lasst uns Dinge ausprobieren. Und ne, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Schlimmstenfalls geht halt mal was schief, dann hat man wenigstens was gelernt und kann es dann beim nächsten Mal anders oder besser machen. Also liebe Elke in Frankfurt sitzend, von der Elke in Unterföhring sitzend, ein ganz, ganz herzliches Dank für diese Einblicke. Ich fand es super inspirierend. Es war wirklich mal ein ganz anderes Gespräch in diesem Podcast, aber ein total wichtiges, weil das Thema Mut, ja, des eigenen Glückes Schmied sein, aber auch das Thema mentale Stärke finde ich, ganz, ganz wichtige Faktoren eben auch für ein erfülltes Leben und einen erfolgreichen Job. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.
Das war Kopfraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.
Du, die Elke sich hoffentlich nicht noch selber zerstört.
Verletzt.